Wir haben uns diese Woche im Münchner Kirchenradio ja schon ausführlich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, nachdem am Wochenende in Berlin schon wieder ein jüdischer Mann angegriffen wurde. Wer in solchen Fällen ganz sicher nicht wegschaut, das ist die christlich-jüdische Gesellschaft in München. Die feiert jetzt 70-jährigen Geburtstag. Und wie sie damals gegründet wurde, das hören Sie gleich. Und wir besuchen den alten israelischen Friedhof in Sendling. Ich bin Manuel Rauch. Grüß Sie. Er gehört zu den bedeutendsten jüdischen Zeugnissen hier bei uns in München, der alte jüdische Friedhof an der Thalkirchener Straße. Ein Spiegel der Geschichte und der Kultur, aber auch ein Beispiel dafür, dass Juden ein Teil dieser Stadt waren und sind, allen Antisemiten zum Trotz. Mein Kollege Alois Bierl hat einen Blick über die Hohe Mauer geworfen und war bei einer Führung über den Friedhof mit dabei.
Der Friedhof wird gehalten bis zum Ende der Menschheit. Jede Gemeinde, egal wo sie sind, auch in Japan und in Korea, dort gibt es auch schon jüdische Friedhöfe, die jüdische Gemeinde sorgt dafür, dass der Platz erhalten bleibt bis zu Mashiach-Zeiten, bis zu dem Ende der Welt.
Hinter der langen roten Ziegelmauer an der Thalkirchner Straße 240 stehen alte, mächtige Bäume, von denen die Vögel zwitschern. Dazwischen lange Grabsteinreihen, auf denen hebräische und deutsche Inschriften stehen. Chaim Frank bleibt immer wieder vor einzelnen Gräbern stehen, deutet mit einem Zeigestab auf die Buchstaben und übersetzt. Gerade steht er vor dem Grab des ersten namentlich bekannten Rabbiners in München. Insgesamt sind es rund 5500 Grabstellen, die Chaim Frank hier nachgewiesen hat.
Natürlich, ein Friedhof ist auch eine Visitkarte einer Gemeinde. Ja? Hier ist die Geschichte, hier ist ja die Geschichte von 1816 bis eben die letzte Beerdigung haben wir hier 2003. Hier haben wir die Möglichkeit, die Urgeschichte der jüdischen Gemeinde zu finden.
Gebannt und neugierig hören rund 25 Besucher Chaim Frank zu, fotografieren die Grabstellen berühmter jüdischer Familien. Etwa die der Feuchtwangers, aus denen der weltberühmte Schriftsteller Leon Feuchtwanger hervorging. Oder das besonders prachtvolle Denkmal der Unternehmerfamilie Hirschhoff-Gereuth, die der Stadt München 1,5 Millionen Gulden für soziale Zwecke zukommen ließ. Ohne Führung könnten das die Besucher nicht erleben. Und auch an diesem Nachmittag ist sie völlig ausgebucht.
Ich bin hier oft vorbeimarschiert und wusste immer, was ist da eigentlich dahinter? Ich möchte es gerne mal anschauen.
Weil ich einfach schon öfters vorbeigegangen bin und ganz neugierig durchs Tor geschaut habe. Und irgendwie hat es mich interessiert, weil es ein besonders Flair hat.
Ich warte schon seit 2 oder 3 Jahren auf eine Führung. Ich habe es nie geschafft, war immer ausverkauft, jetzt noch über Warteliste. Also wäre toll, wenn es mehr Führungen gäbe und da mehr Offenheit noch.
Dabei hat Chaim Frank bereits rund 20.000 Besucher über den Friedhof geführt. Er ist Kunsthistoriker und Judaist und gehört selbst der israelitischen Kultusgemeinde an. Dass die den stillgelegten Friedhof nicht einfach offen zugänglich macht, hat einen einfachen Grund.
Wir haben ja unsere netten, lieben Leute, die Antisemiten, die ja hier Verwüstungen gemacht hatten, auch in den frühen 60er Jahren waren ja hier noch Anschläge hier auf einige Grabsteine.
Und da in der jüdischen Religion die Totenruhe besonders heilig ist, bleibt der Friedhof zu. In der NS-Zeit konnte sich die israelitische Kultusgemeinde gegen Schändungen kaum wehren. Auf manchen Grabsteinen sind die Frevelspuren noch zu sehen. Chaim Frank zeigt auf Löcher, in denen früher Bronzebuchstaben steckten.
Ja, das ist so, dass in der Zeit von dem Nationalsozialismus leider Gottes Leute aus Dachau hierher gebracht worden sind und beauftragt wurden, alles an Edelmetallen, also die Bronze und Kupfer, ja, wurden die Edelmetalle einfach heruntergenommen dann.
Teilweise war der alte jüdische Friedhof in der NS-Zeit auch eine Art Selbstbedienungsladen. Etliche Steinmetze entwendeten hier teure Basaltsteine, um daraus neue Grabmäler zu machen, und die Behörden haben sie gewähren lassen. Allerdings führte der Friedhofsverwalter Angermeier eine Liste über die Diebstähle.
Er kannte ja seine Kollegen von den umliegenden Friedhöfen und die dann hier einfach hereingekommen sind, irgendwelche Sachen abtransportiert, hat er aufgeschrieben, natürlich heimlich. Und dann eben nach dem Krieg, aufgrund von dieser Liste, war das die Grundlage, um wieder die Grabsteine, einige wenigstens, wieder zurückzubringen.
Die Familie Angermeier erwähnt Chaim Frank bei seinen Führungen immer. Wie viele Verwalter jüdischer Friedhöfe waren sie Christen. Sie durften deshalb an Tagen arbeiten, an denen es Juden durch ihre Religion verboten ist. Obwohl die Gestapo sie dazu zwingen wollte, gaben die Angermeiers die Friedhofsverwaltung nicht auf. Die Familie bewahrte den Friedhof in der NS-Zeit vor Verwahrlosung, versorgte Juden mit Lebensmitteln und verwahrte treu deren Wertgegenstände.
dieser Einsatz, das ist, was dieser Familie auch noch zusätzlich hohes Ansehen brachte in der Nachkriegszeit, auch in Israel große Auszeichnungen, hier in München Bundesverdienstkreuz auch bekommen und wirklich sich mit Leib und Leben eingesetzt hat für unsere Sache, obwohl es eine ganz biedere katholische Familie war.
Es ist eine von vielen Geschichten rund um diesen historischen Friedhof, der 3 Fußballfelder groß ist. Chaim Frank kann auch von kleinen jüdischen Hopfenhändlern und Hausmeistern erzählen oder von Julius Tannhauser, der ein Hutmacher und um 1914 einer der bekanntesten bayerischen Volkskünstler in München war. Ein jüdischer Gstanzlsänger in der Lederhose und überall beliebt. Wenn Chaim Frank nach der Führung die Besucher durchs Tor lässt, wünscht er sich vor allem eines.
Auf jeden Fall, dass sie uns in guter Erinnerung halten, dass sie sehen, die Juden sind auch nichts anderes, sind nichts Besseres, nichts Schlechteres, sie sind nicht arrogant, sie sind nicht reich, sie sind ganz normale Menschen wie du und ich.
Und so wird der gut 200 Jahre alte Friedhof zum Lernort gegen Antisemitismus. Alois Bierl für das Münchner Kirchenradio.
Unser München ist doch wirklich eine schöne, weltoffene Stadt, in der sich alle wohlfühlen, egal ob sie Christen, Juden oder Muslime sind oder vielleicht gar keiner Religion angehören. Vor 70 Jahren war das noch anders. 1948 stand die ganze Stadt noch unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs. Die Trümmer der Bombennächte waren noch nicht weggeräumt und auch den Völkermord an den Juden, den Holocaust, wollten viele einfach nur verdrängen. Es gab aber auch Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Krieg und Judenverfolgung sich nie mehr wiederholen dürfen.
Eine Gruppe um den damaligen Oberbürgermeister Karl Scharnagel gründete die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Zu der gehörten Juden genauso wie Protestanten und Katholiken. Die Organisation hatte von Anfang an ganz einfache Ziele: miteinander reden, voneinander lernen und sich gemeinsam erinnern. Mit diesem Rezept sei es nicht nur gelungen, Christen und Juden an einen Tisch zu bringen, meint die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch.
Sondern auch eine gewisse Versöhnung durchzuführen, die zu dem geführt hat, was wir heute haben. Ein ganz herzliches Miteinander der jüdischen Gemeinschaft mit den christlichen Religionen.
1948 war das für viele noch unvorstellbar. Gerade die Juden, die den Holocaust überlebt hatten, haben sich mit einem Neuanfang schwer getan. Umso erstaunlicher ist, welche Entwicklung die Arbeit der Gesellschaft dann genommen hat, erklärt Kardinal Reinhard Marx.
Dass auch sehr, sehr tiefe Wunden, sehr tiefe Spaltungen, die in der Geschichte da waren, sehr viele Schuldverstrickungen sich lösen können und Kräfte entfalten für eine gemeinsame Zukunft.
Der Erfolg der Versöhnungsarbeit spricht sich schließlich in Deutschland herum. Auch in anderen Städten entstehen christlich-jüdische Gesellschaften. Gemeinsam veranstalten sie ab 1952 einmal im Jahr die Woche der Brüderlichkeit, die vor allem die Erinnerung an den Holocaust wachhalten möchte. Und das ist wichtiger denn je, denn in Deutschland gibt es einen unübersehbaren neuen Antisemitismus.
Umso mehr ist es wichtig, dass wir miteinander lernen gegen Rassismus, Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen jede Art, Menschen auszugrenzen, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Religion, wegen ihres Glaubens und Herkommens. Dagegen müssen wir aufstehen. Und da sind die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit immer ein Zentrum gewesen, dieser Bewegung.
Gemeinsam gegen Judenfeindschaft ist dann auch das Motto der Woche der Brüderlichkeit im nächsten Frühjahr. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit wird also immer noch gebraucht. 70 Jahre nach ihrer Gründung mehr denn je. Paul Hasel für das Münchner Kirchenradio.
Wenn Sie noch auf der Suche nach Lesestoff fürs Wochenende sind, da haben wir was, denn die neue Kirchenzeitung ist wieder draußen. Bei mir im Studio ist jetzt der stellvertretende Chefredakteur Florian Ertl. Hallo.
Hallo Manuel.
Was haben wir denn diese Woche in der Kirchenzeitung?
Ja, du siehst schon hier an unserem Titelbild, ich darf es dir zeigen.
Blick nach vorne steht da drauf.
Genau. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie geht es weiter mit Kloster Reutberg? Das ist eine Frage, die auch das Erzbistum momentan sehr beschäftigt. Wo über Jahrhunderte eine lebendige Gemeinschaft von Franziskanerinnen in strenger Klausur betete und arbeitete, sind heute nur noch 2 Schwestern übrig geblieben.
Oh, okay.
Eine von ihnen ist hochbetagt, die andere mit 50 Jahren völlig auf sich allein gestellt. Und der Reutberg hat eine große Bedeutung für die Dörfer rundherum, aber letztendlich ist es unausweichbar, dass hier kein klösterliches Leben mehr möglich ist. Das Erzbistum hat in der vergangenen Woche jetzt eine neue Homepage extra zu diesem Problemfall, zu diesem Konfliktherd geschaffen, www.reutberg-retten.de. Mhm. Und wir stellen bei uns hier im ersten Teil sozusagen das Konzept des Erzbistums, wie will das Erzbistum helfen in diesem Fall. Wir stellen viele weitere Infos und Fakten vor. Und das Ganze, du siehst es hier in einer relativ schönen Aufmachung, Anspruch von viel Lesestoff.
Ja.
Und ja, ich kann es jedem empfehlen, es genau zu lesen und sich auf diese Weise auch eine Meinung zu bilden.
Alles klar. Jetzt gibt es aber auch noch was Erfreulicheres, nämlich es gibt ein Sommerrätsel, habe ich gehört.
Ja, alle Jahre wieder. Sommerzeit ist Rätselzeit bei uns in der Kirchenzeitung. Und diesmal suchen wir sozusagen Bergkirchen und Kapellen im Erzbistum. Mhm. Jeder kann mitmachen, entweder eine E-Mail an uns schicken mit der Lösung oder einfach auch im ganz traditionellen Weg eine Postkarte. Und in unserem zweiten Fall, da suchen wir eine bedeutende Marienkirche bei Berchtesgaden, von der es auch einen recht prominenten Fan im Vatikan gibt.
Aha, okay.
Also mal schauen und vielleicht auch mal bei uns hier auf mk-online.de klicken. Auch von dort, nämlich online, kann man seine Lösung abschicken.
Okay, und was gibt's noch?
Ja, und dann etwas, was vielleicht viele junge Leute umtreibt, die jetzt vielleicht auch mit der Schule fertig sind. Was kann ich denn machen jetzt, wenn ich nicht unbedingt gleich zum Studieren anfangen möchte oder eben eine Berufsausbildung beginne? Da bietet sich vielleicht an, einen Freiwilligendienst bei uns hier im Erzbistum anzutreten. Wir stellen hier unterschiedliche Dienste vor, auch von unterschiedlichen Anbietern, also zum Beispiel beim BDKJ oder bei der Caritas oder auch bei den Salesianern Don Boscos, den Maltesern, ein ganz buntes Potpourri. Was sind die Spezialitäten von dem jeweiligen Anbieter? Was sind die Erfordernisse? Und natürlich alles auch, du siehst es hier, geerdet durch praktische Beispiele.
Ah, das ist super.
Und ich kann nur sagen, also es bereichert, glaube ich, jeden, wenn er nicht gleich von der Schulbank weg, dann sofort wieder irgendetwas mit Lernen oder sonst etwas tut, sondern wo er ganz einfach vielleicht auch mal eine ganz praktische Beschäftigung angeht. Es gibt ja den Zivildienst nicht mehr. Ich kann aus langer Vergangenheit sprechen. Ich war seinerzeit Zivi vor über 25 Jahren an der Bahnhofsmission hier in München und es hat mir nicht geschadet.
Okay, alles klar, super Sache. Dann vielen Dank dir, Florian. Dann würde ich sagen, lässt mir am besten die aktuelle Ausgabe gleich da, dann habe ich nachher noch was zu lesen. Die Münchner Kirchenzeitung bekommen Sie im Schnupperabo 3 Monate lang direkt in den Briefkasten oder auch als E-Paper auf mk-online.de.
Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising. Münchner Kirchenradio, MKR.
Das Münchner Kirchenradio bringt Sie nach Rom. Pilgern Sie mit uns auf Luthers Spuren in die ewige Stadt. Wir und die Pilgerstelle im Erzbistum Peregrinatio laden Sie zu einer unvergesslichen Reise ein. Erleben Sie mit uns die Highlights der Stadt, Italo-Feeling inklusive. Wie Sie diese Reise gewinnen können, das erfahren Sie von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr hier im Münchner Kirchenradio.
Münchner Kirchenradio. Zu hören im Internet unter münchner-kirchenradio.de und auf DAB+ im Ballungsraum München. Münchner.